Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, heute zu dieser neuen Folge Royal Talk. Wir blicken erneut nach Großbritannien und fragen uns, wie das Königshaus mit der doch immer dünner werdenden Personaldecke aktuell umgeht. Und Rede und Antwort stehen wird uns natürlich wie immer mein geschätzter Kollege und Royal-Experte Andy Englert. Grüß dich, Andy.
Grüß dich, liebe Julia, und einen schönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, dann gehen wir doch direkt einfach mal systematisch vor, würde ich vorschlagen, lieber Andy, und schauen uns an, welche Köpfe, welche Personen sind denn aktuell im Königshaus Großbritannien noch im Einsatz? Und wen gibt's da eigentlich, auf den König Charles nun zurückgreifen kann?
Ja, man muss jetzt mal vorausschicken, Charles kündigt zumindest an, dass er wieder mehr Termine machen wird in Kürze. Offensichtlich hat man, ich drücke das jetzt mal bitte unmedizinisch aus, den Krebs recht gut im Griff, der bei Charles festgestellt worden ist. Dafür spricht auch, dass er verschiedene öffentliche Auftritte hatte, auch Hände geschüttelt hat, was jetzt bei einer sehr schweren Erkrankung eigentlich nicht so üblich wäre. Mhm. Bei Kate wissen wir immer noch nicht so recht, wie viel Zeit braucht sie, wie schlecht geht's ihr. Ist das mit einer, wie sie sagte, angeblich prophylaktischen Chemotherapie dann alles erledigt? Das wissen wir nicht. Mhm. Und da stellt sich jetzt die Frage, liebe Julia, das englische Königshaus hat natürlich einen Haufen Verpflichtungen. Und das sind die Menschen gewohnt in Großbritannien, in den Commonwealth-Ländern und auch über den ganzen Erdball verstreuten Crown Territories. Und jetzt ist die Frage ja, was ist denn, wenn Kate jetzt zum Beispiel über längere Zeit ausfällt, was jetzt auch schon im Moment der Fall ist und Charles kürzer treten muss?
Ja, und nicht nur Charles muss ja kürzer treten. Wir sehen ja, wie gesagt, Kate ist erkrankt und ja auch William zieht sich ein Stück weit zurück, kümmert sich natürlich um die Familie, um die doch noch wirklich kleinen Kinder. Aber wie steht's denn da jetzt um die Monarchie? Wer ist denn da vielleicht noch in petto?
Naja, vorhanden, sag ich mal, mit voller Schlagzahl würde man jetzt beim Rudern sagen, sind Prinzessin Anne seit vielen Jahrzehnten 500 plus x Termine im Jahr, allerdings vor allem in Großbritannien. Und ich sage jetzt mal böse, mindestens 400 davon kriegen wir in Deutschland überhaupt nicht mit. Das findet dann eher mehr in der Lokalpresse statt. Das ist sehr wichtig innerhalb des Landes. Dann hast du noch Edward und seine Frau Sophie. Die sind auch fulltime im Einsatz, auch zum Teil international. Sie war ja früher auch PR-Unternehmerin, das kommt ihr jetzt zugute. Edward war eigentlich mehr so ein Mensch, der mehr im Schatten stand. Er macht seinen Job auch jetzt sehr gut. Aber das sind jetzt, wenn man so möchte, mit Camilla, die sich natürlich auch noch immer irgendwie ein bisschen um Charles kümmern muss, eigentlich jetzt vier Menschen, von denen auch schon zwei im Pensionsalter sind. Plus haben wir noch, was man früher elegant Minor Royals, also die niedrigeren Royals nannte. Da haben wir noch den Herzog von Kent nebst Gattin, Prinz Michael von Kent nebst Gattin, Marie-Christine, ein bisschen umstritten. Man nannte sie früher auch Kent erkennt, weil sie auch Auftritte gegen Bares gemacht hat. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an eine Hoteleröffnung in Kitzbühel. Nicht ungewöhnlich, weil sie ist ursprünglich ja Österreicherin gewesen.
Ja.
Plus den Herzog von Gloucester. Das sind Menschen, die vor allem, sag ich mal, typisch zum Beispiel Termine machen wie den Empfang einer Handelsdelegation oder irgendwelche Eröffnungen. Das sind alles bewährte, skandalfreie Kräfte. Problem, der Herzog von Gloucester ist mit 78 der Jüngste und der Herzog von Kent ist schon eine 90. Das sind Menschen, die sicherlich großen Einsatz bringen und auch ein gutes Verhältnis zu Charles haben, der auch schon vorher sagte, dass das noch nicht alles absehbar war. Die werden jetzt nicht quasi von mir so mehr oder weniger rausgeworfen, sondern die dürfen das auch noch weitermachen. Ist jetzt im Nachhinein nicht nur eine menschlich sympathische, sondern eine gute Entscheidung. Und jetzt brauchen wir Ergänzungsspieler.
Mhm, genau so ist es. Und zu denen komme ich gleich. Denn wie wir sehen, naja, wir hatten es gerade ein bisschen aufgezählt. Einige dieser Herrschaften sind ja 70 plus, deutlich 70 plus. Insofern, wer könnte denn da nachrücken? Wer ist denn da aktuell vielleicht auch noch auf der Reservebank?
Naja, das Amüsante war ja eigentlich Prinz Andrew, zu dem kommen wir auch noch, hat ja eigentlich schon vor Jahren für seine Töchter Beatrice und Eugenie, mittlerweile beide verheiratet und auch Mütter, quasi einen Royal-Status gefordert. Das hätte vor allem bedeutet, dass sie Personenschutz auf Steuerzahlerskosten bekommen. Das wollte er schon von der Queen. Die Queen hat gesagt, nee, das entscheidet Charles. Charles hat ursprünglich noch gesagt, wir müssen das Königshaus ein bisschen verschlanken, das gibt sonst Ärger in der Bevölkerung. Nur wenn man jetzt die Menschen in Großbritannien, Nordirland fragt, wer wäre denn eigentlich jemand, dem man ich sage einmal, zeitweilig oder ganz in den royalen Job aktivieren könnte, dann haben Eugenie und ihre etwas ältere Schwester Beatrice sehr gute Werte, 75% etwa sagen, ja, die wären die richtigen.
Ah ja, also doch zwei sehr beliebte Figuren. Aber stünden die denn auch zur Verfügung? Gerade, wie du es angesprochen hast, vor dem Hintergrund, dass sie natürlich auch in einem anderen Familienkontext jetzt eingebettet sind und ja auch Mütter sind. Also auch da andere Pflichten noch zu erfüllen haben.
Naja, man bräuchte natürlich, ich sage einmal, Menschen, die auch vor Ort in Großbritannien Termine erledigen, die jetzt nicht der Staatsbesuch des US-Präsidenten sind. Was spricht für sie? Es spricht für sie, das sind, ich habe Eugenie auch mal vor einigen Jahren wo im privaten Rahmen erlebt, das sind typische positive Beispiele für Mädchen der britischen Oberklasse. Erstens mal sind sie sehr parkettsicher und vertreten das auch mit einer relativ entspannten Art und Weise. Das heißt, die sind zugänglich für andere Menschen. Sie sind auch viel unterwegs immer gewesen. Das heißt schon, die sind beliebt. Während jetzt irgendwelche prestigegierigen Menschen natürlich immer versucht haben, in erster Linie den Kronprinzen einzuladen. Sicher schmückt man sich auch gerne mit den Nichten des Königs. Aber man hat über die Jahre gemerkt, die haben, ich glaube, gar nicht mal so zielgerichtet, ein relativ großes Netzwerk. Die kennen viele Leute, die sind auch beliebt. Und ich habe bei beiden jetzt niemals gehört, dass man gesagt hat, die Auftritte ihres Vaters waren oft sehr grenzwertig.
Ja.
Zu laut, zu unpünktlich, zu derb, zu blöde Sprüche, dumme Witze. Das hat man aber alles diesen Mädchen nie unterstellt. Wo ist das Problem? Das Problem ist, es hieß immer, ja, die haben ja mittlerweile gearbeitet. Dazu ist, wenn du meine Meinung hören willst, und das ist sicherlich auch nicht meine Meinung allein, ich finde es nicht problematisch, wenn eine junge Frau irgendwo arbeitet, in einer Eventagentur, in einer Kunstgalerie oder sowas. Sie haben beide ja nicht irgendwelche Interna des Königshauses verkauft oder jetzt irgendwie ihren Namen zur Verfügung gestellt für irgendwelche dubiosen Finanzgeschäfte oder so. Ich persönlich finde nicht, dass das jetzt gegen jemanden spricht, dass er royale Termine übernimmt, wenn er in einer namhaften Galerie in London und New York beispielsweise mal tätig war. Das würde auch heute die meisten Menschen überhaupt nicht stören. Ich denke, im Palast auch nicht. Klar müssen sich die auch um ihre Familien kümmern und sie tun es auch gerne. Ich gehe mal davon aus, dass diese Mädchen, die beide sehr Integrationsfiguren sind, also die gehören auch noch zu denen, die irgendwo noch Kontakt zu Harry unterhalten, ohne
ja,
sich offiziell auf seine Seite schlagen. Und man sagt natürlich auch, sie könnten was übernehmen in der zweiten Linie. Und ich denke, jetzt wären ihre Chancen auch gut, weil man wäre im Moment wohl um jeden froh, der Mitglied des Königshauses ist, nicht in der Öffentlichkeit verbrannt ist und der irgendwo helfen könnte, Kate und Charles bei der Genesung zu unterstützen.
Ja, das finde ich jetzt eigentlich einen ganz schönen Ausspruch, den du getätigt hast. Jemand, der nicht in der Öffentlichkeit verbrannt ist. Und das bringt mich so ein Stück weit zu, naja, den schwarzen Schafen, wie es auch zum Teil schon betitelt wurde. Also ganz klar, Andrew hatten wir vorher schon, ist einfach ungeeignet. Siehst du auch so, ne, Andy, um diese Termine auch in dieser Frequenz zum einen und dann auch in der Güte wahrzunehmen. Aber wie steht es denn um Harry? Bringt der sich jetzt irgendwie wieder ins Spiel oder ist es eine Option, Harry und Meghan ein Stück weit zu reaktivieren?
Naja, wenn man jetzt mal sieht, die Eugenie und Beatrice hätten 75% Unterstützung. Harry gibt es gerade nochmal 25%, die sagen ja, er sollte zurückkehren nach England ins Königshaus.
Ja, das ist ja eigentlich schon eine Klatsche.
Von Meghan rede ich nicht. Die ist noch wesentlich unbeliebter. Dazu muss man jetzt aber auch mal eines sagen. Prinz Andrew ist niemals rechtskräftig angeklagt oder verurteilt worden. Trotzdem kann man den Mann nicht zurückholen in irgendeine offizielle Funktion. Und als er mal in der schlimmsten Phase an dem Tag erfuhr, ja dann William, dass Kate Krebs hat beim Commonwealth-Gottesdienst, da war er dann auf einmal aufgrund dieser ganzen unglücklichen Konstellationen der Ranghöchste aus der königlichen Familie und nur bei einem Gottesdienst. Und es ging ja sofort in den Medien, dumm, grinsend und präpotent, wie er da in die Kirche eingezogen ist und sonst was. Er wurde ja eigentlich schon im Prinzip seiner Uniform enthoben, obwohl er aktiver Soldat ja mal war, als Hubschrauberpilot,
richtig,
auch im Falkland-Krieg im Einsatz war. Der ist nicht mehr zu tragen, das ist klar. Bei Harry ist die Geschichte ein bisschen anders. Harry stand ja bis dato nicht im Fokus irgendwelcher staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, aber nicht in England. Und jetzt gibt es da natürlich neues Futter, weil Harry und Meghan sich relativ offen und schon vor ihrem Einzug in den Vereinigten Staaten mit Donald Trump angelegt haben, was nicht unbedingt gegen sie spricht. Aber es ist natürlich klar, die Memoiren von Harry sagen, ja, ich habe Drogen genommen. Und ganz klar und deutlich und in relativ detaillierter Ausführung. Und da kam die Frage immer auf, ja, was stand eigentlich dann in diesem Fragebogen, den er braucht, um Aufenthaltsrecht in den USA zu kriegen? Hat er da gelogen?
Gelogen,
oder hat er ja gesagt, aber dann hätte er die Aufenthaltsgenehmigung nicht bekommen dürfen?
Das ist ja durchaus sehr fraglich.
So, jetzt ist aber das Problem für Harry, dass jetzt nicht unbedingt das eine Geschichte ist, die englische Medien interessiert, sondern natürlich die ganze Trump-Anhängerschaft, die auch anderen Zugang hat, also sprich in Institutionen und sowas, die verlangen natürlich jetzt, dass dieser Fragebogen veröffentlicht wird und rausgegeben. Und es scheint zumindest auch so zu sein, dass man den mittlerweile, ich sage es jetzt mal salopp, gefunden hat und da untersucht. Und für mich ist das im Moment auch nur eine Frage der Zeit, bis da ein rauskommt, was Harry angekreuzt hat. Und damit haben wir jetzt noch was anderes. Viele Menschen in Großbritannien nehmen Harry übel, dass er diese ganze Familie so reingetunkt hat in seinem Buch. Auch die teilweise wenig erfolgreichen Versuche von ihm und seiner Frau Meghan, irgendwo in Hollywood das große Geld zu machen.
Fuß zu fassen.
Ja, der große Netflix-Deal war auch nicht so groß, wie gedacht war. Spotify wollte Meghan nicht mehr haben für einen Podcast, weil man sagt, da ist irgendwo gefaked worden. Es wird jetzt zu weit führen, das alles zu detaillieren. Auf jeden Fall hat es da Zusammenschnitte gegeben, die wohl so nicht gepasst haben. Dann hat man ein Buch gekauft für viel Geld, um es zu verfilmen. Da hört man bisher nichts. Meghan bringt sich ständig für irgendwelche Hollywood-Spitzenrollen ins Gespräch. Da passiert nichts. Jetzt waren sie wieder irgendwo bei einem Polo. Da wird es dann als sofort eins draufgeben, dass man sagt, super, ihr predigt immer die Nachhaltigkeit. Jetzt seid ihr wieder mal mit dem Privatjet zu einem Poloturnier geflogen. Die stehen im Prinzip im Fokus. Und zwar nicht nur jetzt traditioneller, königstreuer Briten mittleren und gehobenen Alters, sondern auch viel jüngere Leute, die eigentlich gesagt haben, ja, die sind modern und die sagen dann aber auch schon mittlerweile, das sind die, die also das ganz schale Wasser predigen, aber ständig Champagner selber trinken. Die kann man auch nicht zurückholen, weil die Entlastung, die vermeintliche, die würde nicht stattfinden. Die britischen Medien würden bei jedem Auftritt nach Fehlern suchen und Harry und vor allem Meghan salopp ausgedrückt da schlachten. Das wäre jetzt eher kontraproduktiv.
Ja, da bindet man sich dann aus Sicht des Königshauses in Großbritannien wahrscheinlich auch eher noch eine zusätzliche Last ans Bein. Denn wir haben es ja so in den letzten Monaten auch immer wieder anklingen lassen. Das war dann doch immer wieder Ärger mit Harry und Meghan natürlich sei hinzugefügt. Insofern sind das jetzt nicht die Schlüsselfiguren, auf die König Charles setzen wird. Auch insbesondere, um es nochmal zu wiederholen, angesichts der Zustimmungswerte, die ja wirklich im Keller sind, wie du ausgeführt hast, Andi. Aber wie verhält sich denn jetzt nun die britische Monarchie? Das heißt, wie konkret stellen sie sich auf? Also werden sie die Termine auch eher nach persönlichen Kompetenzen vielleicht jetzt den einzelnen Spielern zuordnen?
Werbung. Erfahren Sie das Neueste aus den europäischen Adels- und Königshäusern und über Berühmtheiten aus Film und Fernsehen. Jede Woche neu am Kiosk mit der Zeitschrift Frau im Spiegel. Royales Insiderwissen liefert die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift Frau im Spiegel Royal. Spannende Reportagen, exklusive Fotos, emotionale Hintergrundstories und kuriose Lifestyle-Nachrichten. Mit Frau im Spiegel Royal sind Sie ganz nah dran an der adeligen Prominenz. Alle zwei Monate neu am Kiosk oder bequem nach Hause bestellen und attraktive Prämie im Abo sichern. Links zu den Bezugsquellen in den Shownotes.
Die Termine von Edward, Sophie und Anne werden so weiterlaufen. Da gibt es auch im Moment keine Gründe, dass die sich etwas einschränken. Bei denen geht es offensichtlich, Gott sei Dank, gut. Dann gäbe es immer noch weitere, die würde ich auch noch gerne mal denkanstoßen, die Tochter von Edward und Sophie, Lady Louise, die entwickelt sich auch sehr gut. Also die ist paar Mal, sie ist auch aufgetreten, die ist auch mittlerweile volljährig. Sie ist auch aufgetreten zum Beispiel in einer BBC-Doku über Prinz Philipp. Das ist ein sympathisches Mädchen, die jetzt auch nicht so scheint, als ob sie es zwar ans große Rampenlicht drängt, aber durchaus in der Lage ist, sowas zu meistern. Und dann haben wir auch noch den Mann von Prinzessin Anne, also den zweiten Ehemann, Vizeadmiral im Ruhestand Timothy Lawrence, der natürlich jetzt Zeit hätte, auch ein, der ist nicht in die oberen Positionen der Marine befördert worden, weil er der Mann von Anne ist. Als die geheiratet haben, war er schon ziemlich weit oben. Das ist natürlich ein Mensch, der viele auch der militärischen Termine und das Militär ist in Großbritannien sehr bedeutend, auch übernehmen könnte. So. Und das ist jetzt einfach mal die Frage, was möchte man bei Hof? Bittet man jetzt, das ist wohl auch vor allem an Charles, diese Menschen zu sagen, pass mal auf, es schaut im Moment bei uns schlecht aus, ihr könntet uns helfen, wenn ihr in 2023 jeder 20, 30 Termine macht, die ist eigentlich in eurer Kompetenz liegen. Man würde sicherlich jetzt nicht hingehen und Eugenie und Beatrice in den Gazastreifen schicken oder zu politischen Verhandlungen nach Teheran. Das ist in erster Linie sowieso Job der Regierung und Charles ist auch ein, das hat man auch bei vielen gesehen, ein fairer Mensch, der sie auch keinen Spaß daran hat, andere Menschen gegen die Wand laufen zu lassen.
Nein, überhaupt nicht.
Aber man muss jetzt auch auf eins aufpassen, dass wir nicht in so ein, ob das nun berechtigt ist oder nicht, Diana-Problem kommen. Nicht, dass es zum Schluss heißt, vor allem Kate habe sich nicht anständig erholen und genesen können, weil der Druck des Königshauses in die Öffentlichkeit zurückzukehren zu groß war. Das ist immer so ein ganz schwieriges Spiel. Einerseits zu sagen, naja, sie hat es auch, erst klang es ja mal so, dass die Leute gesagt haben, sie hat eine Operation gehabt, sie ist ja erstmal krebsheiß, keiner.
Ja,
das hätte
genau.
Sie aber schon monatelang ausgewalzt, bis dann die Krebsnachricht kam. Man muss da immer sehr aufpassen und die haben natürlich schon gelernt im Hause Windsor, vor allem nach der ganzen Geschichte mit Dianas tödlichem Unfall und danach, dass Umfrageergebnisse nicht so ganz unwichtig sind, auch für die Zukunft der Monarchie. Und eigentlich wäre der Laden jetzt gut aufgestellt gewesen. Charles, obwohl schon Mitte 70 so populär wie noch nie, Camilla akzeptiert, Kate ein Star, William ein Star und die drei anderen im Inner Circle mit Edward, Sophie und Anne respektiert bis geschätzt. So würde ich es mal sagen.
Ja, ja.
Und das ist halt jetzt auch die Frage, Charles ist nicht unklug und man muss auch sagen, Charles hat in einer Hinsicht auch nie einen schlechten Ruf gehabt, er ist kein Geizkragen. Und er ist kein Mensch, der vielleicht wie sein Vater gerne, ich drück's mal höflich aus, klare Ansagen macht und dessen Umsetzung eins zu eins erwartet.
Ja, okay.
Also der verfügt schon über Empathie und wäre auch wahrscheinlich bereit, diesen Menschen, die jetzt da helfen, im Rahmen der Möglichkeiten, dass es nicht gleich einen öffentlichen Aufstand gibt, dafür irgendwelche Gegenleistungen materieller, statusmäßiger Art oder Wohnrecht in irgendwelchen royalen Immobilien und sowas auf Dauer zu genehmigen. Davon gehe ich mal aus.
Mhm. Und das klingt ja auch so, als wäre er bereit, auch inhaltlich natürlich diesen Menschen im Sinne der Monarchie Termine zu übertragen, aber da durchaus ja auch ein Stück weit dann freie Hand zu lassen, also da auch ein Stück weit Vertrauen entgegenzubringen all diesen Spielern, die du jetzt aufgezählt hast. Sehe ich das richtig, Andi?
Man muss immer, wenn man das englische Königshaus betrachtet, etwas sehen, was bei anderen Monarchien in Europa nicht greift. Erstens mal, ich habe zwei Zwergstaaten mit Schwerreich, wo alle Menschen profitieren, in Monaco und Liechtenstein. Dann habe ich drei Länder in Skandinavien, Spanien, das ist ein bisschen eine Ausnahmesituation, drei Länder in Benelux. Aber diese Länder unterscheiden sich alle in einer Form von dem flächenmäßig relativ großen, auch mit 60 Millionen Einwohnern, sagen wir mal doch, gut bevölkerten Land, Großbritannien und Nordirland und den ganzen Verpflichtungen, die man noch so auf die ehemaligen Kolonien hat,
ja,
die noch nicht sich jetzt ganz distanziert haben. Australien, schwieriges Terrain, Neuseeland auch schwierig, Kanada, hat man noch eine bessere Position. Und man darf nicht vergessen, in Großbritannien funktioniert ganz vieles nur aufgrund von Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die Menschen aller Altersgruppen, aller Gesellschaftsklassen leisten. Und wenn man schon sieht, dass in einem Ort mit 3000 Einwohnern irgendwo auf dem Land 5 bis 10 Charity-Läden sind, wo Menschen Sachen spenden und andere verkaufen. Ich kann mich erinnern, ich war in einem in Devon, wo eine 95-jährige Frau gesagt hat, ich mache den Montagvormittag, weil die anderen da arbeiten müssen. Und bitte bezahlen Sie bei mir bitte in bar und wenn es geht, in passender Summe. Ich kann diese ganzen modernen Lesegeräte nicht bedienen. man braucht diese Menschen, die tun vieles, ich sag mal im Hospizwesen und in ganz vielen Dingen. Wenn man denen schon kein Geld gibt und geben kann, dann ist der Besuch eines Mitglieds der königlichen Familie ein virtueller Ritterschlag für so eine ganze Organisation. Ob jetzt dann dort Eugenie erscheint, ist auch eine Sache, die nicht so bedeutend ist, weil das Königshaus nimmt Notiz. Ein Mitglied kommt und dankt diesen ganzen Volunteers für ihre Arbeit und ihren Einsatz. Das ist eigentlich auch das Wichtige. Und da gäb's, wir haben jetzt einige Namen genannt, durchaus noch Potenzial, wenn die Leute wollen, wie man da im Prinzip ein bisschen Druck von Charles und vor allem von Kate nehmen könnte.
Mhm. Ja, mit Sicherheit. An der Stelle fand ich ganz gut, dass du wirklich nochmal ausgeführt hast, dass da gerade dieser Bereich der Wohltätigkeit, der Freiwilligenarbeit ja wirklich einen anderen Stellenwert hat in Großbritannien. Und da geht es dann ja auch sehr viel einfach um Wertschätzung, um gesehen werden und dass da regelmäßig natürlich auch das Königshaus in gewissem Maße sich blicken lässt, Notiz davon nimmt, entsprechend auch diese Projekte vorstellt, zum Teil ja auch Schirmherrschaften, die da schon wirklich sehr lange bestehen. Also wir kennen das ja alles aus den Medien. Vielleicht jetzt noch mal ganz konkret gefragt. Wir haben es ja vorher schon gehört, dass Beatrice und Eugenie natürlich gute Umfragewerte haben. Aber wen wollen denn die Leute? Also sind es diese beiden Figuren? Sind es doch vielleicht auch eher die Jüngeren, die etwas zukunftsgewandteren augenscheinlich?
Die Älteren, wie wir gesagt haben, zum Beispiel Gloucester und Kent und Co., die sind im Einsatz und sind im fortgeschrittenen Alter. Die Geschwister von Charles und Ehepartner soweit verfügbar auch.
Auch, ja.
Es wäre jetzt auch, glaube ich, relativ sinnlos, irgendwelche Cousins dritten Grades, die auch in den 70ern stehen und gerade irgendwo Zeit haben, die die Öffentlichkeit gar nicht mehr so richtig kennt, da zu aktivieren. Und von den Jüngeren wären halt schon dann Eugenie, Beatrice und vielleicht auch mal Lady Louise Optionen. Die kennen die Menschen auch. Und wo du nicht sagen würdest, wer zur Hölle ist das, bevor die ganzen Enkel und Urenkel der Queen geboren wurden, hat man selbst als Insider, wenn du vor 15 Jahren die Todfolge angeschaut hast, die Top 100, und dann sagt, der Earl of Harewood, wer zur Hölle ist denn das? Und der Honorable Lascelles und alle möglichen Menschen, wo du gesagt hast, nie gesehen, wie sehen die überhaupt aus? Ein englischer Insider kennt die, klar, aber das ist einfach
die breite Masse,
im eigenen Lande sagen, ja, wer soll das denn sein? Aber wo haben sie den jetzt rausgeholt? Und man darf auch eines nicht vergessen. Ein 60-jähriger britischer Aristokrat oder ein 70-jähriger hat ein Leben. Und das Leben, mir kommt das ein bisschen vor, da ist ein Risiko, was wir mal bei König Albert, der Belgier oder heute Ex-König hatten. Der musste für seinen früh verstorbenen Bruder, der nur unwesentlich älter war, Baudouin, einspringen und den König machen, weil sein Sohn, der heutige König Philippe, noch zu jung war. Und auf einmal kam dessen ganzes fröhliches Liebesleben mit einer Tochter, die eine andere Frau hatte als seine Gattin, mit einem Sohn, wo man eigentlich sagt, es sei seiner, aber es war er wohl offensichtlich möglicherweise doch nicht, auch wenn das nie öffentlich bestätigt wurde, kam raus, als dieser Mann eigentlich im Pensionsalter war und man gesagt hat, naja, eigentlich lief der immer so mit, die Geschichten waren alle Insidern lange bekannt und das ist auch etwas, wo man natürlich im Moment vermeiden will. Da würden sich diese Jüngeren, auch Frauen, man darf nicht vergessen, wir reden auch von drei jüngeren Frauen, natürlich auch empfehlen, wobei man jetzt sagen muss, es gibt jetzt keinen Frauenmangel. Also Camilla ist im Haupteinsatz, Anne, Sophie und dagegen stehen dann halt Charles, William und Edward.
Mhm, ja.
In der obersten Linie wäre das eigentlich 50%iger Frauenanteil.
Genau, es wirkt paritätisch und ja, da schließt sich doch die Frage an, wird vielleicht dann tatsächlich das Gesicht des britischen Königshauses mittelfristig oder jetzt sogar einigermaßen kurzfristig einfach weiblicher und welche Werte gehen da vielleicht damit einher?
Natürlich hast du ein Land, das über 70 Jahre von einer Frau regiert wurde.
Richtig.
Jetzt muss man mal sagen, die Queen war die Queen und das ist eine Figur, die niemals zu löschen sein wird. Aber das Gesicht der Queen, obwohl sie eine Frau war, war, das war authentisch, aber modern war es nicht. Und mit modern meine ich jetzt nicht irgendeine Anbiederung an irgendwelche Trends. Die Queen war eine Frau, die 1926 geboren war und in der Vorkriegszeit aufgewachsen ist und im Krieg so mehr oder weniger erwachsen wurde. Und das hat sie gezeichnet in allem, auch in ihrem Erscheinungsbild. Die Queen war, und das ist nicht despektierlich gemeint, die kam immer daher wie eine nette Oma. So die letzten 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre. Und so wurde sie auch empfunden. Schon Camilla die auch höher in den 70ern steht, auch N74 in diesem Jahr, sind eine andere Generation und haben eine andere Ausstrahlung, als das die Queen mit 70 hatte.
Die machen ja einen ganz anderen Eindruck, auch einfach ja ein Stück weit zugewandter, natürlich ein Stück weit nahbarer vielleicht auch als die Queen es war, die man ja wirklich sehr als Instanz einfach wahrgenommen hat und gar nicht so unbedingt über ihre Persönlichkeit so im ersten Augenblick.
Man darf ja auch eins nicht vergessen, was natürlich was anderes wäre. Ne, Camilla, bis die im Prinzip Königin wurde oder an Charles' Seite. Camilla hat in ihrem Leben alles gemacht. Die hat einen Hausputz gemacht, ihren Garten, die war einkaufen, in der Reinigung, beim Tanken. Ähnliches Leben führen ja auch Beatrice und Eugenie. Das sind jetzt auf einmal auch Prinzessin Anne, ist das, was man eine patente Frau nennt. Die hat ihren eigenen Landsitz. Das so hemdsärmlich, wie sie wirkt, ist sie nicht. Also wenn sie nicht royal genug behandelt wird, kann die schon auch mal ein bisschen zickig werden. Aber jetzt hast du einfach Menschen, die öffentliche Schulen besucht haben, die nicht auf Privatunterricht hatten zum Beispiel und sowas, wie das früher noch üblich war. Moderner wird das Ganze so und so, und da ist auch Charles Verdienst, weil er das wollte. Wie er jetzt noch in der zweiten Reihe quasi eingewechselt wird, wer ganz mitspielt oder vielleicht nur auf Zeit, das wird man vor allem, denke ich mal, sehen, wenn man den genauen Gesundheitszustand von Kate absehen kann und sagen, ist das jetzt riskant oder schaut das nach einer schnellen Genesung aus? Ich sage, nach meinem Gefühl im Moment, so einfach scheint es mir nicht zu sein.
Ja, es wird doch alles noch sehr offen, sehr vage gehalten. Und dadurch, dass sich natürlich Kate, William mit ihrer Familie so sehr zurückgezogen haben, auch aktuell, bleibt uns einfach wirklich nur zu hoffen und zu wünschen, dass Kate sich gut erholen kann, dass da wirklich eine umfassende Genesung bei ihr stattfindet und natürlich auch, dass mit König Charles weiterhin bergauf geht, dass er sozusagen in Therapie entsprechend gut eingestellt ist, dass ihnen da alles angedeiht, was möglich ist, und wir übermitteln die besten Genesungswünsche. Ich möchte aber noch einen Dank richten an dich, lieber Andi. Das war nämlich heute, fand ich, wieder ein sehr spannender Blick hinter die Kulissen. Einmal einfach so ein großes Bild aufzumachen, wer denn da jetzt in Großbritannien aktuell Aufgaben übernehmen kann, will, wird. Wir werden es sehen und werden es natürlich verfolgen. Also danke an der Stelle für deine Einschätzung, wie immer.
Liebe Julia, gern geschehen. Wir wünschen, und auch ich persönlich, Kate und Charles baldige und beste Genesung. Das wünschen wir auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht solche Wünsche gebrauchen können. Die gesund sind, denen wünsche ich, bleiben sie gesund. Uns wünsche ich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gewogen bleiben, uns weiterhören, uns weiterhin das positive Feedback spenden, das wir bekommen haben und das uns sehr freut. Und bis zum nächsten Mal mit allen guten Wünschen und noch einen schönen Tag.
Podcast von Funke.